Ouais, ça n'a rien de maintenant. Ich habe bloß 10 kurze Karten heute. Es war interessant, dieser Adel, von dem ich erzählt habe, der kennt sich sehr gut aus in der Bibel, denkt er, oder kennt die ganzen Widersprüche, die ganzen Lügen, die ganzen Verfälschungen. Die werden sehr stark getrimmt darauf, was in der Bibel falsch ist beim Islamunterricht. Und er hat ein YouTube-Video gesehen, da war es so, da wurde verglichen, dass ein christlicher Mörder, also ein christlicher Mann hat ein hinduistisches Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Und da wurde dann gesagt, dass der Mörder in den Himmel kommt, weil er an Jesus glaubt, und das hinduistische Mädchen in die Hölle, weil es nicht an Jesus glaubt. Und für ihn war das irgendwie total krass, dass das so sein soll. Und ich habe ihm gesagt, das ist ja schrecklich, was du mir da erzählst, das ist ja unmöglich, das stimmt überhaupt nicht mit der Schrift überein. Und er war da total erleichtert, dass Gott nicht so ist. Das hat mich irgendwie erstaunt. Und es ist nämlich so, heute ist es modern, das ist wahrscheinlich ein krasses, überzogenes Beispiel, aber es ist modern, dass man sagt, ich bin gerettet und erlöst und geheiligt und gerechtfertigt und glauben an Jesus, aber das Leben, das danach folgen soll, das ist dann plötzlich irgendwie so unterbelichtet. Und der Jesus sagt ja selbst, ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Wir sollen sie an ihren Früchten erkennen. Und die ganze Zeit, wenn Jesus lehrt, dann betont er immer, dass der Glaube praktische Auswirkungen haben soll. Und wir haben ja das, ich habe über die Briefe nachgedacht von Paulus, mal so im Gehirn ein bisschen durchlaufen lassen. Und da ist es völlig klar, dass zu dem Werk Gottes immer dann das praktische Leben gehört, wie eine Münze zwei Seiten hat. Das ist ganz klar für uns. Und das wollen wir heute auch, wenn es um das Thema Heiligung geht, noch dazu ergänzen. Wir haben ja 8 Predigten gehabt über das Thema Heil, also über die Rechtfertigung, über die Vergebung, über die Erlösung, über das Werk Jesu. Und der letzte Teil von dem großen Abschnitt in unserer Gliederung, die durch das ganze 2021er Jahr sich durchzieht, ist das Thema Heiligung heute. Wir stellen uns mal vor, der Hans Werner ist der Jakob aus der Bibel und er hat Söhne, das sind dann die Thomaiten und die Martiniten, also die Stämme Israels, der ist der Jakob. Und der kleine Sebastian ist sozusagen so ein Heide, den er jetzt da adoptiert hat. Den hat er aufgenommen. Und die ganze Zeit, wenn der Sebastian jetzt bei den Greindels ist, durch den Alltag hindurch, Tag und Nacht, wird er gegreindelt. Der wird totaler Greindel. Also die Eva hat letztens mal kurz auf ihn aufgepasst und da hat er beim Essen gesagt, oh, ist das fein, ist das fein. Und wo hat denn das Kind das her? Das hat er vor der Marion gelernt, weil die sagt immer, das ist so fein. Und der wird gegreindelt und die Heiligung, oder beim Greindel war es dann die Greindelung. Dass er immer mehr dem Vater ähnlich wird und alles so tut und denkt, wie der Vater es tut. Und das ist ja unser Ziel als Eltern, das machen wir die ganze Zeit. Es ist eine weit größere Sache passiert, nämlich Gott hat uns adoptiert und angenommen als seine Kinder, wir sagen mal Gottes Kinder. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 sagt uns das total klar und wunderbar. Da steht nämlich, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es. Und ein Gotteskind, der Prozess der Veränderung eines Gotteskindes, ist Heiligung. Weil wir in diesem Prozess nach der Bekehrung immer mehr Gott ähneln sollen. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Weil ich merke jetzt so, durch die ganze Zeit mir Argumente zurechtlegen, wie könnte ich dem Adel sozusagen Argumente liefern? Aber ich habe keine Argumente. Und er hat auch keine Argumente, weil er glaubt, dass die Bibel verfälscht ist und ich glaube, dass der Koran verfälscht ist. Also können wir mit den Versen nicht arbeiten. Was bleibt jetzt? Es bleibt die Liebe. Das Leben. Das lebendige, gelebte Zeugnis. Als Gottes Kind muss ich sozusagen ihn durch mein Leben überzeugen, dass es das, was ich glaube, die Wahrheit ist. Und das ist eine Herausforderung. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Heiligung heißt es deshalb, weil Gott der Heilige ist. Und der Jesaja in Kapitel 6 im Buch Jesaja, da kommt der Gott näher und er sieht Gott auf seinen heiligen und erhabenen Thron und er hört, wie die Engel rufen, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, ist Yahweh Zebaoth, und dann wird ihm plötzlich klar, wie unrein er ist, dass sein Wort unrein ist, dass er unter einem Volk von unreinen Lippen lebt. Und Heiligung ist der Prozess der Reinigung, das, was Gott dort tut, dass er mit einer heißen Kohle seine Lippen berührt, als Bild für die Heiligung seiner Worte oder für die Heiligung seines Lebens. Das ist der Prozess, in dem wir uns jetzt befinden und uns daran erinnern wollen. Und mir ist auch klar geworden in der Vorbereitung, dass ja die Kraft meiner heutigen Predigt ist nur so stark, wie meine eigene Heiligung ist. Weil du kannst nicht etwas predigen, was du gar nicht bist oder gar nicht lebst. Und da habe ich eigentlich total Angst davor bekommen. Weil ich habe immer gedacht, dass Heiligung ein Prozess ist, wo es beständig bergauf geht. Aber jetzt merke ich langsam, das ist so ein Tal und da gibt es wieder mal einen Berg, da gibt es wieder mal ein Tal. Ich habe eher so ein Talgefühl im Moment, so von meiner Motivation her. Und trotzdem habe ich gebetet und will auch heute einige Verse hier sagen, die zu dem Thema wichtig sind. Und vielleicht können wir uns gemeinsam heute wieder daran erinnern, dass es der Wille Gottes ist, dass wir ein heiliges Leben führen. Heiligung ist zu tun, zu sein, zu sagen, zu lieben, zu hassen, was Gott liebt. Und ich muss anders sagen, wir fangen nochmal an. Heiligung ist zu tun, zu sein, zu lieben, zu hassen, was Gott ist, was Gott tut, was Gott liebt, was Gott hasst. Das ist sozusagen ganz kongruent, das übereinstimmt. Einige Bibellehrer, wir haben das auch in der Bibelschule in Brake so gelernt, bei dem Fach, das heißt Soteriologie, da wird der Martin wahrscheinlich dann uns da viel neue Erkenntnisse aus Kanada mitbringen, eines Tages, wenn er wiederkommt. Einige Bibellehrer teilen die Heiligung in 4 Stufen ein. Es gibt der Heiligung vor der Bekehrung, bei der Bekehrung, nach der Bekehrung und bei Jesu Wiederkehrung. Also ich habe es so genannt, ja, damit es sich ähnlich anhört. Es gibt der Heiligung vor der Bekehrung. Das Wort bedeutet ja nicht immer das Gleiche. Ich lese euch mal eine Stelle vor, die sehr interessant ist. Da heißt es, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Der ungläubige Mann, da ist in der Ehe, die Frau kommt zum Glauben oder ist gläubig, und jetzt wird der ungläubige Mann geheiligt durch die gläubige Frau. Das heißt nicht, dass er automatisch dann gerettet ist und zum Glauben kommt, sondern es bedeutet, er wohnt jetzt in einem Umfeld, wo sozusagen die Heiligkeit Gottes die ganze Zeit auf ihn einwirkt. Weil die Frau betet für ihn, die Frau gibt Zeugnis vom Herrn und sozusagen wird er jetzt schon beleuchtet. Das ist so meine Definition von der Heiligkeit Gottes und wird sozusagen herausgefordert, dass er das auch annimmt. Das ist das Gleiche, was ihr macht, wenn ihr Zeugnis gebt, ob es in der Ehe ist oder ob es am Arbeitsplatz ist. Also diese Heiligung, diese sozusagen Reservierung und in Beeinflussung durch Gott, die geschieht schon vor der Bekehrung. Und wir haben mehrere Verse, die darüber reden. Zum Beispiel, also das war jetzt 1. Korinther 7, 14. Oder Jonathan wollte das aufschreiben, aber jetzt ist er nicht mehr da. 1. Korinther 7, 14 oder 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Da sagt Paulus, dass er alle Zeit Gott dankt für die Thessalonicher, dass Gott sie von Anfang an erwählt hat zur Rettung oder als Erste, also dort in Thessalonich, in der Heiligung des Geistes. Also der Geist Gottes wirkt vor unserer Bekehrung hin, dass wir dorthin kommen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie der Geist Gottes mich vor meiner Bekehrung umgetrieben hat, monatelang. Ich war rastlos, ich habe gebetet, ich habe gerungen, ich habe gelesen, irgendwie so, ich war so aufgewühlt die ganze Zeit, bis dann sozusagen ich am richtigen Platz angekommen bin. Und der Friede und der Karl, kennen wir es an, haben das Evangelium erklärt. Also Ich will es vergleichen mit Verliebtsein. Also wie der Tom sie verliebt hat in die Jasmin, da war sie einfach die ganze Zeit das Thema. Jetzt bin ich nicht so sicher, hast du dich da äußerlich verändert. Meistens ist es so, wenn sich jemand verliebt, plötzlich macht er Parfüm drauf, zieht die Haare ein, zieht sie sauber an. Also man ist noch gar nicht verheiratet, aber das wirkt sich sozusagen schon positiv aus, bevor man überhaupt zusammenkommt. Also die Angebetete übt einen Einfluss aus auf den anderen, bis dann sozusagen die Eheschließung geschieht bei Mann und Frau. Bei der Eheschließung wird man rechtskräftig verheiratet und dann ist man Ehemann, dann ist man Ehefrau, obwohl man noch nie irgendwie was als Ehemann oder Ehefrau getan hat. Das ist dann dein Status, du bist jetzt ein Ehemann vor dem Gesetz. Und die Heiligung bei der Bekehrung, die bewirkt genau das Gleiche, zum Beispiel Apostelgeschichte 26, Vers 18. Da ist der Paulus am Predigen und sagt sozusagen dort, bezeugt, was der Herr Jesus ihm für einen Auftrag gegeben hat. In Apostelgeschichte 16, ab Vers 17. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und wir haben da ausführlich darüber gesprochen, dass die Heiligung, die durch unseren Glauben geschieht, das ist die Erlösung, das ist die Rechtfertigung, das ist die Sündenvergebung, gibt es ganz viele Begriffe dafür, dass wir dann heilig gesprochen werden von Gott, weil die Heiligkeit von Christus ja auf unser Konto gebucht wird. Und das versuche ich die ganze Zeit dem Moslem zu erklären, aber das versteht er nicht. Das ist so weit weg von seinem Konzept über Gott, das ist völlig undenkbar. Und doch ist es für uns so eine wunderbare Realität. Und wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen in den letzten Predigten. Also Heiligung bei der Bekehrung. Und es gibt auch eine Heiligung nach der Bekehrung. Weil der Prozess, dass man sozusagen jetzt das gottlose Leben hinter sich lässt, der beginnt ja sofort. Beginnt dann am gleichen Tag oder am nächsten Tag oder schon vor der Bekehrung, wie ich es gesagt habe. Da gibt es auch sehr viele Bibelstellen, die uns dazu ermutigen. Ich will mal eine lesen. Da spricht Paulus davon, das ist so ein Bild, das in einem großen Haus, da gibt es also, ist bei dir zu Hause auch so, es gibt goldene und silberne Gefäße, vielleicht nicht so, vielleicht vergoldet, aber es gibt welche aus Holz, welche aus Ton und manche Gefäße sind zur Ehre und andere sind zur Unehre. Es gibt einen Nachttopf und es gibt einen Kochtopf. Und da kommen verschiedene Sachen rein. Und das eine ist halt irgendwie so, naja, und das andere ist dann sozusagen das Schöne, das ausgestellt wird oder präsentiert wird. Und er meint damit, dass es böse Menschen gibt und Menschen, die sich von diesem Bösen fernhalten wollen. Die sozusagen in Gottes Haus jetzt ein Gefäß werden wollen zu seiner Ehre. Und das sagt der Paulus, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, also von den schmutzigen Dingen, von den schmutzigen Gefäßen, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Also das wird sauber gemacht und vorbereitet und dann kann Gott etwas damit tun. So wie der Martin im OP oder der Simon, weißt du, das sind ganz blutverschmierte Instrumente und die werden dann gereinigt und desinfiziert und sterilisiert und dann sind die makellos und sind wieder brauchbar für den Chirurgen, dass er sie wieder dann für gute Operationen anwendet. Also es gibt eine Heiligung, die ist uns aufgetragen nach der Bekehrung. Ein anderes Beispiel, es war jetzt 2. Timotheus 2, Vers 21. Ich sage nicht alle Bibelstellen, dass ihr nicht darum blättern müsst. Und eine Lieblingsstelle von mir im 1. Petrusbrief, die heißt: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das ist der Maßstab, den Gott an uns anlegt, im ganzen Wandel heilig. Und so, die jungen Ehepartner haben es jetzt vor sich, der Simon, die Debbie, die Jasmin, der Tom oder die Lea und der Jonas, viele, die jetzt so ganz neu in die Ehe gestartet sind. Jetzt geht es darum, dass sie wirklich ein Top-Ehemann werden und eine Top-Ehefrau. Das ist doch dein Ziel, oder? Jasmin, dass du eine super Top-Ehefrau wirst. Genauso wie das Ziel von meiner Frau ist und es soll auch mein Ziel sein. Ich habe immer gedacht, so vor 15 Jahren, ich bin eigentlich ein super Ehemann. Aber immer länger merke ich, dass es nicht stimmt. Dass so vieles irgendwie im Argen liegt und dass sozusagen, wenn man in diesem Prozess nicht vorwärts kommt, dass dann ein Rückschritt ist. Dass man einfach so, wie läuft es so normal? Und so soll es nicht sein in der Ehe und auch nicht im Glaubensleben. Ja, und die vierte Stufe oder der vierte Teil der Heiligung, die geschieht bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Die Stelle habe ich vorhin schon erwähnt, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also wir sehen mal, das ist zukünftig. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dieses gleich dem Herrn Jesus kann er nicht bedeuten, gleich mächtig oder gleich herrlich, sondern es bedeutet gleich in der moralischen Reinheit. In der Fleckenlosigkeit, in der Sündlosigkeit, das ist hier gemeint. Weil im Vers 3 steht, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Ja. Also es ist die dritte Heiligung. Er reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und wenn der Herr Jesus dann kommt, dann macht er das Werk fertig. Und dann sind wir so rein wie er. Das wird gewaltig. Wir haben einen Abschnitt im Neuen Testament, der die Ehe vergleicht, die Ehe zwischen Mann und Frau vergleicht mit dem Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde. Und da sagt der Paulus, er hat sich hingegeben, der Herr Jesus, dass er sie heilige. Na, warte mal. Er hat sich hingegeben. Schauen wir kurz noch. Um sie zu heiligen, zu reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das ist die nächste Stufe der Heiligung. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle. Das ist das Endstadium. Eine verherrlichte, reine, wunderbare Gemeinde. Und in dem Zusammenhang spricht der Herr Jesus über die Ehe zwischen Mann und Frau und von der Liebe des Mannes und von der Unterordnung der Frau. Und deshalb habe ich das Beispiel auch benutzt, weil das hier so der Paulus auch benutzt. Es kommt der Tag und es kommt die Zeit, wo die, ich kann es mir nicht vorstellen, wo die irdische Ehe irgendwie abgelöst wird, weil ich denke mir dann, ich bin dann im Himmel und dann treffe ich meine Frau und dann sage ich, hallo Schatzi, und dann sagt sie, das darfst du aber nicht mehr sagen. Ja. Bin nicht mehr deine Frau, sage ich, geh auf. Kannst du dich erinnern, damals, wo wir im Urlaub waren und so. Also es wird irgendwie so überstrahlt von der Herrlichkeit der Beziehung zum Herrn Jesus und von diesem, was uns erwartet, dass die Ehe dann keine Rolle mehr spielt, die irdische. Und dann ist sozusagen, dann brauchen die Singles nicht mehr jammern, dass sie keine Ehepartner haben und die Ehepartner brauchen nicht mehr jammern, dass sie nicht mehr Single sind, weil es ja beides Vor- und Nachteile hat. Dann sozusagen sind wir alle gleich und alle gleich glücklich. Und in Offenbarung 19, da können wir davon lesen, da steht, ich hörte eine Stimme wie von einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist wunderbar, da freuen wir uns drauf. Also wir haben viel darüber gehört, was Gott getan hat, und wir wissen, was Gott tun wird in der Zukunft. Und in der Zwischenzeit haben wir die ganze Zeit den Auftrag zu streben nach Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden in der Zeit dazwischen. Wir waren ja mal in Oberbayern, in Traunreuth und in Tittmoningen immer so unterwegs, meine Frau und ich. Und dann sind wir 3 Jahre nach Nordrhein-Westfalen und dann nach Straubing und so. Und irgendwann wurde ich wieder eingeladen von der Gemeinde Tittmoning zum Predigen. Und da kommt so eine Schwester nach der Predigt und sagt zu mir: Franz, du bist so heilig. Aber wisst ihr, was passiert ist? So nach der Bibelschule, da habe ich mich so irgendwie so toll gefühlt, weil ich so viel Wissen habe. Und dann habe ich so eine getragene Sprache gehabt. So. Und da bin ich irgendwie so heilig rübergekommen. Und das war also kein Kompliment, sondern das war das Gegenteil von einem Kompliment. Das war nämlich genau der Fehler. Das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben außen so schön heilig und so schön gebetet und ein schöner Weihrauch und ein Kling und ein Bim und Goldfransen und einfach alles wunderbar. Aber das ist ja nicht das, was der Herr will. Das ist nicht Heiligung, das ist Heuchelei. Oder im schlimmsten Fall ist Heuchelei. Das ist nämlich selbst und es ist eingebildete Heiligung. Und hoffentlich bin ich da wieder runtergekommen von dem Trip. Weil wenn man da immer weiter fortschreitet, das ist ja ein Drama. Heiligung ist total praktisch. Also im ersten Moment bei dem Thema haben wir so gedacht, oh, das ist das mystische Thema, Heiligung. Weißt du, das ist sowas für Überchristen, was ganz was Besonderes. Und dann beim Lesen, weil ich immer wieder in letzter Zeit den 1. Thessalonicher Brief gelesen habe, ich bitte euch mal, den aufzuschlagen, da kommt das Thema relativ oft vor, im 1. Thessalonicher Brief. Und es kommt deshalb oft vor, weil Heiligung so praktisch ist, weil es so alltäglich ist. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10 bis 12. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Gläubigen, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar einen jeden von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch in seinem Reich und seiner Herrlichkeit, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also Paulus war dort in Thessalonich heilig. Er ist heilig aufgetreten. Und wisst ihr, was das für Paulus bedeutet hat? Dass er selber sein Brot verdient hat, dass er so viel Geld verdient hat, dass er für die Geschwister in Thessalonich noch Geld übrig hatte und dass er so in dem Alltag, wie er dort in der Gemeinde war, einfach ein Vorbild war in jeder Hinsicht. Das war sein heiliges Verhalten. Und der Paulus ermahnt ja dann die Thessalonicher, dass sie es ihm gleich tun sollen. Und jetzt schauen wir mal in Kapitel 4, Vers 1 bis 7, was so ganz praktische Schritte sind. Erste Thessalonicher 4, Vers 2. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Jetzt pass auf. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass ihr sie von der Unzucht fernhalten. Das ist der Schritt in der Heiligung. Dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Also sei Ehefrau in der richtigen Weise behandelt und sozusagen die Sexualität in diesem Rahmen gottgefällig lebt. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Oder anderes Beispiel. Vers 6, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache übervorteile. Das ist auch was Praktisches, dass nicht ein Bruder den anderen in der Gemeinde irgendwie überlistet, in die Geschäfte betrügt und so. Also jeder Lebensbereich sozusagen unangreifbar ist, so wie es ja viele von euch sowieso als Vorbilder leben. Und da sehen wir, dass es eine sehr bodenständige, alltägliche Sache ist. In Kapitel 3, Vers 12 und 13: Euch lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also macht's das bis zum Schluss, bis der Jesus wiederkommt. Dass er ein heiliges Leben führt, gemeinsam. Und in Kapitel 5 sogar, da Paulus so einen Wunsch für die Gemeinde oder für die Christen, das ist ein Gebet, das ist ein Wunsch, das ist sein Ziel. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also in Luther Übersetzung heißt es durch und durch. Es ist kein Furnier-Christentum wie bei der Platte da. Dort ist es total hohl, es ist nur so eine billige Furnierplatte, da ist Luft drin, Pappkarton, sondern es ist so durch und durch wie das Buchebrett da oben. Das ist der Unterschied. Das ist, was sich der Jesus vorstellt. Also Heiligung, das ist keine mystische Sache. Die hat nichts irgendwie Romantisches, nichts Dämmeriges, nichts Weihrauchmäßiges oder Weihwasser, sondern es geht um ein vorbildliches Leben als Christ in der Gemeinde und auch gegenüber der Welt. Wir waren im Bayernpark, das ist so ein Vergnügungspark. Das ist keine Anwendung von Heiligung. Hörten, das waren auch dabei. In der Corona-Zeit, das war super, weil da war Corona-Zeit und wir waren die Ersten dort, oder ich glaube das zweite Auto, und wir waren bis Mittag fast, war niemand da, es war super. Musste man nicht anstehen. Aber da gibt es verschiedene Geräte. Und mir ist aufgefallen, dass sozusagen die verschiedenen Einstellungen über Heiligung, das finden Sie auch im Bayernpark. Manche denken zum Beispiel, dass Heiligung so ist wie bei der Achterbahn. Wie heißt denn die Achterbahn im Bayernpark? Hanna, was ist das noch? Freischütz, okay. Das ist so, da sitzt der eine, da wirst du wieder angeschnallt mit so viel Hydraulik, es geht leicht bergauf, da machst du einen Schlag, es zischt ab und du bist nur am Schreien und hörst erst wieder auf zu schreien, wenn es wieder anhält. Das dauert ungefähr 30 Sekunden. Das ist unglaublich. Jonathan sitzt drin, Augen so groß, Mund offen, da bist du fix und fertig. Also das ist nicht Heiligung. Dass man sozusagen, weißt du, man schnallt sich an und dann macht Gott so und dann katapultiert sich irgendwie durchs Christenleben durch und dann bist du da am Ziel und wunderst dich, ja, Wahnsinn. Okay? So würden wir uns das erdenken oder erträumen, aber es ist nicht der Fall. Es ist anders, da gibt es ein anderes Fahrgeschäft und das war eigentlich dann unsere Aufmerksamkeit so gewonnen zum Schluss, das war das Beste, das heißt Duell der Adler. Und es ist ein Riesenteil und es ist ein Riesenarm und da fliegen so 8 oder 10 so Adler, du bist praktisch der Adler, deine Füße hängen runter und du hast links und rechts zwei so Flügel und es ist richtig hoch und beängstigend und dann ist es so, die Flügel kann man so klappen, okay? Das sind 2 Griffe und dann fliegst du da durch die Luft, so im Radius von 40 Meter und du kannst die Flügel so klappen und dann sind wir so geflogen. Naja, kannst du ein bisschen klappen, klappst du ein bisschen, ja, uns war nicht ganz klar, was das soll. Bis wir dann erst draufgekommen sind, im Laufe der Zeit, dass man mit diesen Klappflügeln, immer wenn man im richtigen Moment in die andere Richtung klappt, dann kann man sie immer mehr in Bewegung setzen. Und wenn man gut ist, dann kann man durch das Klappen so einen Trall bewegen und dann fliegst du nicht so, sondern dann haben wir auch so geflogen. Also Überschlag, okay? Und das hat so Spaß gemacht. Und da war sozusagen, war jetzt praktisch diese große Bewegung, die ganze Kraft ist von der Maschine ausgegangen, aber dass du die dementsprechend drehst und einfach so richtig das auskosten kannst, das war voll dein Werk mit diesen Griffen. Und so ist Heiligung. Das Gottes Werk bewirkt alles, wenn wir uns dem Heiligen Geist aussetzen, wenn wir die Mittel, die Gott uns gibt, in der Gemeinde anwenden, dann trägt uns der Herr so und dann werden wir mehr aktiv und schreiten da voran. Also wir fahren jetzt bald wieder zum Bayernpark. Und dann probieren wir das wieder, ob wir das gut schaffen, sozusagen, das gemeinsame Spiel von dieser Kraft, übermenschlichen Kraft und unserem Beitrag. Heiligung ist aber nicht zum Spaß wie im Vergnügungspark, sondern Heiligung ist wichtig. Jetzt gibt es noch ein paar Argumente, die ihr aufschreiben könnt. Wir haben schon eins gehört, 1. Petrus 1, Vers 16. Wir sollen uns heiligen, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das wünscht sich Gott, ein heiliges Volk. Er hat es dem Volk Israel gesagt und der Petrus wendet es hier auf die Gemeinde an. Heiligung ist wichtig. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 17. Entschuldigung, 2. Korinther 6, genau, Vers 17. Es geht hier um die Zusammenarbeit zwischen Ungläubig und Gläubig, zwischen dem Tempel Gottes und den Götzen. Und dann sagt Gott, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Jetzt pass auf. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir haben gewaltige Verheißungen. Gott hat gesagt, ich will euch annehmen als Töchter und Söhne. Und deshalb sollen wir die Heiligkeit, die Heiligung vollenden. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 haben wir schon gelesen. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und 2. Timotheus 2, 21 haben wir auch gelesen, weil wir für Gott brauchbar sein wollen. Gefäße zu seiner Ehre, nützlich zum Gebrauch für den Hausherrn. Und da gäbe es noch viele, viele andere Sachen, die wir jetzt hier anfügen könnten. Habt ihr das Heft schon austeilt?
Ja.
Okay. Das letzte Mal, als ich mit Johann über das Heft da nachgedacht habe, da war er gerade noch mit Gipsfuß unterwegs und wir saßen auf einem Schiff Richtung Österreich. Wie lange ist es her? 2 Jahre oder so. Mit seinem Achillessehnenriss. Und jetzt habe ich es endlich für die Predigt nochmal die Änderungen eingearbeitet. Es ist eigentlich ein Heft, das hinten an der Pinnwand ausliegen soll für Leute, die das erste Mal zu uns kommen. Die sich fragen, hey, was ist denn das da für komische Sekte und so. Und mein Chef letztens, habe ich zu ihm gesagt, Sepp, das tut mir leid, aber ich kann nur ein paar Monate Vollzeit arbeiten, dann muss ich wieder die Arbeitszeit reduzieren, denn es gibt Wichtigeres im Leben. Dann sagt der Sepp, ja, was ist denn da wichtiger? Sage ich, die Predigt des Wortes Gottes. Und dann sagt er, bist du in der Sekte? Sage ich, ja, genau. Was ist der fast? Aber wenn jemand zu uns in die Gemeinde kommt und er das Heft dort hinten findet, würden wir es ihm geben und dann kann er sozusagen lesen, wer wir waren. Und es beginnt halt so, also wenn er Punkt 1, wer wir waren, wenn er den liest, dann denkt er sich entweder, das ist ja unglaublich, was für böse Menschen sitzen denn hier, und dann geht er wieder. Oder er erkennt selber, dass er Sünder ist und dann fühlt er sich irgendwie angezogen. Dann geht es ums Evangelium. Drittens um unsere Bekehrung, viertens um das neue Leben aus Gott, immer so ganz kurz, dann fünftens das Leben für Gott. Und hier reicht schon beim fünften Punkt allein der Epheserbrief, weil auf Seite 10 sind die Bereiche, in denen Gott jetzt will, dass wir, wie wir entsprechend leben sollen, was er sich vorstellt für uns, also in der Gemeinde, gegenüber der Welt, als Kinder Gottes, als Heilige, als Weise und so weiter. Jeder Lebensbereich ist hier aufgelistet, was Gott sich von uns vorstellt. Das Leben für Gott, dann geht es um die Gemeinde und um die Heilige Schrift, um unser Zusammenleben, das sehr wichtig ist, auf Seite 16. Und das ist jetzt für euch vielleicht das Wichtigste. Da steht, was du dem Bruder gegenüber eigentlich schuldig bist zu tun. Einander, das sind diese Einanderverse. Und da geht es darum, es gibt einen Auftrag, an dem wir arbeiten. Und zehntens, unsere Heilsmittel. Oder man könnte auch sagen, unsere Heiligungsmittel. Und die sind, das ist auf Seite 20, da stehen jetzt 11 Stück, ich habe schon wieder 12 dazu geschrieben, weil eigentlich gibt es noch vieles. Aber das sind die Sachen, die es bei uns, groß und grob und ganzen gesagt, in der Gemeinde als Angebot gibt. Dass wir so wie vorhin als Gemeinde beten, dass wir uns beschäftigen mit Gottes Wort, dass wir die Predigt hören, dass wir die Versammlungen besuchen, das Brot brechen, dass wir alle 14 Tage feiern, die Gemeinschaft. Und wer von euch all diese Dinge versucht zu tun, der hat eine wunderbare Hilfe, dass er in der Heiligung vorwärts kommt. Das ist wichtig. Ihr wisst es ja, oder ihr habt ja gemerkt, ich war die letzten ein, zwei Jahre wenig hier. Das hatte viel mit Vilshofen zu tun. Aber was ich gemerkt habe, ist, erstens, wenn ich hierher komme, ich fühle mich irgendwie wie ein Fremder, weil ich nur so selten da bin. Und jetzt habe ich auch immer wieder die Gebetsstunde versäumt, weil oft Donnerstag Spätschicht war. Erstaunlicherweise muss man das jetzt vorher immer wünschen, dass der Frühdienst ist. Und letzten Donnerstag haben wir gedacht, oder eigentlich schon einige Wochen so, dass ich immer zu der Evi sage, fahr doch du. Hast du zum Gebet? Weil ich habe einfach keine Lust auf Gebetsstunde. Dann schicke ich meine Frau. Das ist schon mal ein richtig schlechtes Zeichen, wenn man seine Frau in Gebetsstunde schickt. Also bei mir ist es ein schlechtes Zeichen, weil dann ist es so halb, ich drücke mich. Und ich weiß genau, wie es war, wo ich immer da war. Und jetzt spüre ich den Unterschied. Also das ist wie beim Dimmer, das ist fließend. Und der Herr kennt den geistlichen Stand von jedem von uns, aber man kann ihn auch daran ablesen, wie wichtig dir diese Liste von Dingen ist. Wie wir der Versammlung gegenüberstehen. Wie wichtig uns das ist, dass wir als Gemeinde beten. Und vorhin habe ich wirklich den Eindruck gehabt, es war vor Jahren anders, wenn wir so eine Viertelstunde im Gebet sind, ist wirklich ein Gebet der Gemeinde. Übrigens sagt ja der Herr, vor allen Dingen soll die Gemeinde beten. Das soll unsere Hauptbeschäftigung sein. Es wird mehr, das ist wunderbar, als eigentlich unsere Hauptbeschäftigung. Ja, und dann elftens, was kommt? Und dann gibt es bei 12. eine Einladung. Und sozusagen, jetzt laden wir den Gast, der jetzt in der Gemeinde hierher kommt, laden wir sozusagen ein, mit uns zusammen den Weg zu gehen. Ich finde das total super, weil dann denkt sich, oh, das ist schön und entscheidet sich genau, mit der Gemeinde möchte unterwegs sein. So. Aber jetzt ist einfach die Frage, sind wir so eine Gemeinde, mit der wir gerne unterwegs ist? Dass der Herr Leute herzubringt und irgendwie dass sozusagen ein Mensch, der auf der Suche ist, wirklich das findet, was er finden soll. Das entscheidet jeder von uns selbst, je nachdem, wie er in der Heiligung vorankommt. Die Summe der Teile ergibt irgendwie so die Wirksamkeit, glaube ich. Gut, ich denke, das reicht. Also es ist so gedacht, ich weiß genau, wenn die Martina Bauer das Heft liest, dann ist es übersät mit roten Rechtschreibfehlern, weil ich finde jeden Rechtschreibfehler. Und ich wollte es ihr noch geben, aber ich habe mir gedacht, nein, ich habe echt den Mut nicht dazu. Weil da muss ich wieder alles ändern, weil ich finde jeden Fehler. Und jetzt ist so, das ist jetzt euer Arbeitsheft. Lest es mal, gibt es was zu ergänzen, haben wir Punkte vergessen, sind Formulierungen schlecht, weil das ist ja unser gemeinsamer Ausdruck, wer wir sind. Ja? Soll ja nicht dass euch vorgegeben werden, sondern das ist unser Zusammenfassung. Und dann machen wir das Glaubensbekenntnis, können wir noch eine machen. Und vielleicht die 777 wichtigsten Bibelverse, die du auswendig lernst im nächsten Jahr. Und ein paar so Punkte. Okay. Stehen wir auf, dann wollen wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir geheiligt sind durch den Glauben an deinen Namen, dass dein Opfer reicht und dass wir geheiligt sind ein für alle Mal durch dein Blut, das du für uns vergossen hast. Wir danken dir auch für die Erinnerung, dass du dir wünschst, dass wir ein heiliges Leben führen. Und wir bitten mit dem Erweckung, Herr Jesus, dass jedem das ganz neu wichtig wird. Dass wir uns reinigen, dass wir Gefäße sind zu deiner Ehre, die für den Hausherrn brauchbar sind. Und dass wir für jedes gute Werk geschickt sind. Bitte erbarm dir unser Heiland. Amen. Amen.